Ein Tag, das ist, wenn sich die Erde einmal um ihre Achse dreht. Oder vielleicht doch nicht? Und warum vergeht die Zeit im Weltraum schneller als auf der Erdoberfläche? In dieser Folge geht es um die Zeit in der Astronomie. Um Sternzeiten, den Blick in die Vergangenheit und Einsteins Blick auf die Zeit. Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zu Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des Mehrschulenkurses am Kepler-Gymnasium. Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule. Mein Name ist Norbert Ziller und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses und die sprechen ja normal immer dieses Intro ein. Ich habe aber bei der letzten Aufnahme ganz einfach darauf vergessen, darum muss ich das jetzt nachholen. Ich habe nämlich leider keine Unterrichtsstunde mehr mit meinen lieben Kursteilnehmerinnen. Die Ferien werden bald beginnen und nachdem der Astronomieunterricht ja immer am Abend stattfindet und das in den letzten Schulwochen gerne ausfällt, muss ich diesmal das Intro leider selbst einsprechen. Aber keine Sorge, meine Leute sind natürlich bei dieser Folge dabei und steigen wir gleich ein in unsere Weltraumnachricht.
Space News!
So, für die heutigen Space News habe ich zwei Themen. Ich konnte mich nicht entscheiden, weil beide Themen ziemlich cool sind. Das erste halte ich kurz. Es ist gerade ein neues und ziemlich schräges Teleskop in Chile in Bau, Mothra. Mothra ist eigentlich ein japanisches Filmmonster, so aus der ganzen Godzilla-Geschichte heraus. Ein Gegner von Godzilla sozusagen, oder eine Gegnerin besser gesagt. Aber da geht es um ganz was anderes. Mothra ist eine Entwicklung der Yale-Universität in den USA und in Yale, da wurde das Dragonfly-Teleskop entwickelt. Dragonfly-Teleskop, das hatten wir in unserer letzten Folge. Mit dem Dragonfly hat man ultradiffuse Galaxien untersucht, also Galaxien mit ganz, ganz wenigen Sternen drinnen, die zum Teil wahnsinnig viel dunkle Materie enthalten und zum Teil überhaupt keine dunkle Materie. Und wir haben ja besprochen, warum das so ist. Und das Dragonfly ist ja eine ganz wilde Anordnung an vielen, ich glaube, im Ende waren 60 normalen Teleobjektiven, also gute Teleobjektive, aber normale, handelsübliche Teleobjektive, die man zu einem Konglomerat zusammengeschalten hat, zu einem Facettenauge sozusagen, mit Schmalbandfiltern, dass man nur ganz bestimmte Wellenlängenbereiche untersucht. Und weil diese Teleobjektive so extrem lichtstark sind, alle mit einer Kamera hinten dran, konnte man damit auch ganz, ganz lichtschwache Galaxien, eben diese ultradiffusen Galaxien, abbilden. Dragonfly, also quasi Libelle, heißt das ja auf Englisch. Also ein Libellenauge. Und diese Idee war dermaßen erfolgreich, dass man das Ganze jetzt hochskaliert hat zu Mothra und woanders aufgestellt hat, nämlich in Chile an einem ganz besonders guten Platz. Und statt 40, 50, 60 Teleobjektive hat man jetzt auf mehrere Montierungen insgesamt 1140 High-End-Teleobjektive drauf montiert. Das kommt dann trotzdem sehr viel billiger, als wenn man ein eigenes Teleskop dafür entwickeln müsste und konstruieren müsste. Einfach ein riesiges Konglomerat an vielen handelsüblichen, aber sehr guten Teleobjektiven. Das entspricht einem klassischen Teleskop von 4,8 Metern. Und gleichzeitig hat das Ding ein riesiges Gesichtsfeld von 6 Grad am Himmel. 6 Grad am Himmel, das ist 12-mal der Vollmond. Also ein riesiger Himmelsfleck mit großer, großer Lichtstärke in hoher Qualität. Und damit kann man wirklich jetzt die ganz, ganz lichtschwachen Sachen im Universum suchen. Das ist um eine Größenordnung, also um das Zehnfache besser als jedes andere Teleskop auf der Erde oder im Weltraum, das wir bisher haben. Und das ist wirklich eine sehr schräge Idee gewesen ursprünglich, aber hat sich total bewährt, dass man eben mit Kaufhausware mehr oder minder ein Riesenteleskop bespielen kann. Und das wird sicher einen Blick wert sein, immer wieder zu schauen, wie sich Mothra, dieses Monstrum, an vielen Teleobjektiven allmählich aufbaut, bis es fertig betriebsbereit ist und was die alles an tollen Forschung damit machen werden. Das war meine Nummer 1 bei den Space News. Das zweite Thema meiner Space News, das habe ich eigentlich aus einem Artikel von Sterne und Weltraum, die Ausgabe 6 2026. Da ist auf Seite 12 ein Artikel mit der Frage, ging die Sonne auf Wanderschaft? Fragezeichen. Normalerweise, wenn eine Überschrift mit Fragezeichen steht, dann gibt es eine goldene Regel, das heißt dann immer nein. In dem Fall ist es falsch. In dem Fall haben wir nämlich tatsächlich Hinweise darauf, dass unsere Sonne eine Migrantin ist. Aber Stück für Stück. Wir haben, und das wusste ich bis vor kurzem überhaupt noch nicht, Hinweise darauf, dass unser Sonnensystem im Laufe seiner Existenz nicht immer am gleichen Ort in der Milchstraße war, nicht immer im gleichen Spiralarmgebiet, sondern dass es früher einmal viel näher am Zentrum der Milchstraße war. Man, na gut, zum einen wandert natürlich die Sonne rund um das Zentrum der Milchstraße herum.
Da die Sonne braucht so ungefähr 260 Millionen Jahre, um einmal um das Zentrum der Milchstraße zu kreisen.
Und die kreist nicht einfach so, sondern die Bewegung ums Zentrum der Milchstraße ist viel schräger. Stellt sich vor, die Milchstraßenscheibe ist also eher eine Scheibe, wie wir einmal besprochen haben in der vorletzten Folge. Das wäre sowas wie eine Wasserfläche und der Sonnensystem wäre sowas wie ein Delfin. Und würde jetzt immer rausspringen aus dieser Scheibe und wieder untertauchen und wieder rausspringen und wieder untertauchen und so rund um die Mitte dieses kreisförmigen Beckens herum. Das trifft es am ehesten, wie sich unsere Sonne rund um die Milchstraße bewegt. So wie ein springender Delfin rund um deine Mitte herum. Also geht tatsächlich so hinauf und herunter, steigt über die Ebene der Spiralarme drüber, fällt dann wieder runter, taucht durch, ist dann unter den Spiralarmen, steigt wieder hoch. Also die Bewegung ist viel, viel komplizierter. Das ist das eine, so dieses Auf und Ab. Aber es gibt auch ein Heraus. Es gibt Hinweise drauf, gute Hinweise. Und die kennen wir seit eben ungefähr 25 Jahren, dass die Sonne nicht in diesem Bereich der Milchstraße entstanden ist, sondern ungefähr 10.000 Lichtjahre näher am Zentrum. Das Ganze macht man mit Chemie, mit Astrochemie. Genau genommen schaut man sich an, woraus bestehen die Sterne. Und man hat festgestellt, die Sterne enthalten umso mehr schwere Elemente, also alles, was schwerer ist als Helium, je näher sie im Zentrum der Milchstraße sind, was nicht unlogisch ist, denn im Bulge, in der Mitte, da sind vor allem in der Frühzeit viel, viel mehr Sterne entstanden. Auch die großen sind explodiert, haben viel schwereres Material erzeugt und die sogenannte Metallizität der Sterne erhöht. Also die Rate, wie viel schwerere Elemente sie enthalten. Bei der Metallizität geht es, wie wir auch schon öfter besprochen haben, ja nicht um Metalle, sondern alles, was schwerer ist als Helium, ist in der Astronomie ein Metall. Aber rechnen tut man es mit Metallen. Man dividiert, wie viel Eisen ist im Stern, dividiert durch wie viel Helium ist im Stern. Man hat das Verhältnis zwischen Eisen und Wasserstoff bei der Sonne einfach als 0 gesetzt. Also die Sonne hat per Definition eine Metallizität von 0. Alles, was über 0 ist, da sind also mehr schwerere Elemente drin als bei der Sonne und alles, was kleiner als 0 ist, Minuszahlen, hat weniger Metallizität. Jetzt ist es so, dass eigentlich die Sterne, die so chemisch aufgebaut sind wie die Sonne, viel weiter drinnen sind, eben ungefähr diese 10.000 Lichtjahre näher am Zentrum. Je weiter draußen man ist, je weiter weg man ist vom Zentrum der Milchstraße, desto weniger schwere Elemente sind in den Sternen normalerweise drin. Also die Hinweise sind gut, dass wir näher dort waren. Beweis ist das jetzt noch keines. Aber jetzt in so einer Forschungsarbeit aus Japan, aus Tokio, vom Observatorium in Japan, der Universität in Tokio und von der Universität an der Côte d'Azur in Frankreich. Die haben jetzt neue Belege gefunden, dass an der Geschichte was dran sein muss. Was haben die getan? Die haben Gaia-Daten verwendet vom Gaia-Daten-Release 3. Gaia war ja diese europäische Mission, die 2 Milliarden Sterne in der Milchstraße möglichst genau vermessen hat. Sie haben aber mit einem ganz speziellen Datensatz gearbeitet. Mit den GSP-Spec-Daten, also Gaia-Spektroskopie, da Sterndaten, da gibt es 5,6 Millionen Sterne, wo man sehr genau die Spektren hat, also ausreichend genau, dass man bestimmen kann, woraus bestehen die. Aus diesen 5,6 Millionen haben sie jetzt rausgesucht, welche sind extrem ähnlich chemisch zusammengesetzt wie die Sonne. Da gibt es eine gute Wahrscheinlichkeit, dass die aus der gleichen Ursprungswolke entstanden sind, also aus dem gleichen großen Sternhaufen, aus der gleichen Sternentstehung, aus der auch die Sonne entstanden ist, wenn es Alter passt. Das kann ja mehrmals passiert sein. Und die Wolken können sich auch zerteilt haben, also haben sie auch versucht, das Alter zu bestimmen. Wann sind denn diese ganz, ganz sonnenähnlichen Sterne, diese Solar Twins, entstanden? Und sind draufgekommen, da gibt es zwei so Häufungen. Eine Häufung war so vor 2 Milliarden Jahren. Das ist also viel, viel jünger als die Sonne. Das kann mit uns nicht viel zu tun haben. Und die andere Häufung ist zwischen 4 und 6 Milliarden Jahren. Und das passt jetzt recht genau. Denn da liegt die Sonne drin. Die ist vor 4,6, 4,7 Milliarden Jahren entstanden. Und wenn man sich anschaut, wo die sind zum Großteil jetzt auch nicht mehr da, wo diese Metallizität eigentlich normal wäre, sondern die sind jetzt auch ungefähr so weit weg vom Zentrum der Milchstraße wie wir. Die sind also offenbar herausgewandert. Warum entstehen nur zu gewissen Zeiten jetzt viele Sterne? Tatsächlich ist es so, dass die Sternentstehung in einer Galaxie nicht einfach so gleichmäßig dahingeht, sondern es gibt immer so Zeiten von Starbursts, dass manchmal Sterne schlagartig in großer Anzahl entstehen. Und man hat auch überlegt, was könnte denn die Geburt der Sonne ausgelöst haben? Wie wir wissen, gehören ja immer zwei dazu, um Kinder auf die Welt zu bringen. Und das wird wohl auch beim Entstehen der Sonne und ihrer Geschwister so gewesen sein. Also neben der Mama Milchstraße gibt es auch einen Vater möglicherweise, die Sagittarius-Zwerggalaxie. Die ist mehrmals so durch unsere Galaxie ein bisschen durchgeflogen. Die Gasmassen haben sich miteinander vermischt, haben zu Verdichtungen geführt und in diesen Gasverdichtungen hat dann eine große Sternengeburtsexplosion stattgefunden. Ja, wie so oft ist, hauen die Väter auch wieder schneller ab. Also die Mama Milchstraße ist mit ihren Sternen dann alleine geblieben. Und diese Sagittarius-Zwerggalaxie, die gibt's immer noch, aber die wird so allmählich jetzt von der Milchstraße einverleibt. Also, man weiß es nicht, aber möglicherweise, das könnte die Art und Weise sein, wie die Sonne und ihre Geschwister entstanden sind. So, wie kommen wir jetzt aber von 16.000 Lichtjahren Entfernung heraus bis auf 26.000 Lichtjahre Entfernung? Was hat uns da rausgeschmissen? Und das hat was damit zu tun, dass auch eine Milchstraße, eine Galaxie, nicht immer gleich bleibt, wie sie ist, sondern sich entwickelt. Es gibt gute Hinweise darauf, zum Beispiel, dass sich die Form von Galaxien verändert. Was hat denn unsere Galaxie für eine Form?
Unsere Milchstraße ist eine Balkenspiralgalaxie.
Das heißt, ganz in der Mitte haben wir einen Bulge, also so eine Anhäufung von ganz, ganz vielen Sternen, so ungefähr kugelförmig. Und dann haben wir zwei so gerade Arme heraus in einen Balken. Erst an diesem Balken, der glaube ich so 6000 Lichtjahre lang ist ungefähr, erst an den setzen dann die Spiralarme an. Und solche Balken, das vermuten wir mittlerweile sehr stark, die sind nicht von vornherein da, sondern so eine Galaxie, eine Spiralgalaxie beginnt als normale Spiralgalaxie und durch verschiedene dynamische Prozesse im Inneren der Galaxie, in Gravitationswirkungen und stehende Wellen, die da durchlaufen, da passiert also wirklich viel Zeug, bilden sich solche Balken und bei der Bildung solcher Balken schiebt das ganze System die Spiralarme, aber auch die Sterne selbst zum Teil weiter hinaus in äußere Bereiche. Das ist jetzt ein starker Hinweis darauf, wenn das so stimmt, dass die Entstehung der Balken, diese Migration, dieses Hinauswerfen der Sonne und ihrer Schwestersterne verursacht hat, dass diese Balken dann auch wirklich erst so vor 4-5 Milliarden Jahren entstanden sind, dass das also ein Prozess ist, diese Balkenentstehung, die jetzt noch nicht so lang her ist. Die Milchstraße ist ja über 10 Milliarden Jahre alt, so viel wissen wir. Das heißt, so ungefähr in der Mitte der Zeit zwischen ihrer Entstehung und jetzt haben sich erst diese Balken gebildet und haben die Sonne und haben das Sonnensystem und die Schwestersterne der Sonne scheinbar weiter rausgekickt. Ziemlich spannende Sache. Also wir alle sind da fremd, wo wir sind Migranten, sogar in der Milchstraße. Wir müssen schauen, dass wir niemanden bei uns rundherum verärgern.
Die Frage ist nur, warum gehen wir weg vom Zentrum, wenn dort all die Masse ist und die Gravitation dort eigentlich am stärksten ist?
Ja, die Gravitation des Zentrums ist ja immer noch da und wir kreisen ja immer noch ums Zentrum herum. Aber eben genau diese Entstehung der Balken, das führt ja dazu, dass sich die Bereiche in der Milchstraße, die Schwerkraft haben, das ist ja nicht nur die Mitte oder gar das schwarze Loch im Zentrum, das sind ja alle Sterne, die dort rundherum sind, die verschieben sich durch die Balkenbildung und die ziehen sozusagen die Sterne zum Teil mit. Das wirkt so ein bisschen wie eine Schleuder. Wir werden also mit der Entstehung dieses Balken so mit hinausgezogen, bekommen einen Schwung. Und deswegen können wir trotz der Schwerkraft ins Zentrum eine Bahn bekommen, die halt weiter außen herumgeht. Soweit zu den Space News. Aber jetzt ist höchste Zeit für unser Hauptthema, dass es genau das ist, nämlich die Zeit. Zeit und Astronomie, das ist eigentlich eine Riesensache, denn in ganz vielen Zusammenhängen ist die Zeit wichtig. In der Astronomie und auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und das fängt bei ganz banalen Dingen eigentlich schon an. Denn ja, Zeit ist also sehr einteilen in Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre. Da kann man zum Beispiel schon mal schauen, ja, was ist denn eigentlich ein Tag? Und vielleicht im ersten Moment, ja, was soll denn das für eine blöde Frage sein? Ein Tag, das ist natürlich von einem Sonnenaufgang zum nächsten. Aber so einfach ist ganz genau genommen die Sache gar nicht, denn erstmal müssen wir schauen, wie lange so ein Tag dauert. Also, wie lange dauert eigentlich ein Tag?
Ein Tag hat 24 Stunden, was denn sonst?
Das würde man natürlich völlig natürlich empfinden und jetzt behaupte ich, ja, für uns Astronomen, der Tag dauert 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Aber der Tag dauert auch 24 Stunden. Das sind nämlich zwei verschiedene Tage, verschiedene Arten, einen Tag zu zählen. Tatsächlich messen wir unsere Zeit als Sonnenzeit und ein Tag ist für uns das, bis die Sonne zweimal von einer Stelle auf der Erde gesehen wieder an der gleichen Stelle steht. Also zum Beispiel von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang und das sind im Durchschnitt wirklich 24 Stunden. Aber manche sagen auch, ein Tag, das ist, bis sich die Erde einmal um ihre eigene Achse gedreht hat. Eine Drehung um 360 Grad. Das dauert aber gar nicht einen Tag lang. Das dauert eben nur diese 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Das ist kürzer. Die Erde muss sich nämlich ein bisschen weiter drehen, bis sie wieder gleich zur Sonne schaut. Und das liegt schlicht daran, dass sich ja die ganze Erde um die Sonne herumdreht. Wir wandern einfach schon ein Stück weiter und darum reicht eine ganze Drehung um die eigene Achse gar nicht aus, dass wir die Sonne wieder an der gleichen Stelle sehen, sondern wir müssen uns eben um ein kleines bisschen weiter drehen, noch 4 Minuten länger sozusagen. Überlegt sich nur, wenn sich die Erde gar nicht drehen würde, wenn die auch keine Rotation hätte, dann würde trotzdem einmal im Jahr die Sonne auf- und untergehen. Es würde in einem Jahr genau ein Tag vergehen. Denn wenn sich die Erde nicht dreht, schauen wir einmal weg von der Sonne, wo wir gerade sind, und einmal sind wir so seitlich und ein halbes Jahr nach Start scheint die Sonne so gerade auf uns drauf, da wäre dann Mittag, da wäre also Jahr und Tag genau gleich. Und wenn wir genau einen Tag in einem Jahr hätten, also eine Umdrehung der Erde um sich selbst in einem Jahr, dann würde immer die gleiche Seite der Erde zur Sonne schauen. Das heißt, dann wäre für uns immer die Sonne quasi an einer fixen Stelle am Himmel, je nachdem, wo auf der Erde das wir sind. Also eine Drehung quasi verschwindet sozusagen. Die Erde müsste sich zweimal dann drehen, damit einmal die Sonne wieder auf und unter geht. Muss sich dreimal drehen, damit die Sonne zweimal auf und unter geht. Und muss sich eben 366 Mal drehen, damit 365 Mal die Sonne auf und unter geht. Und Genau das ist es ja. Also die Länge eines Tages ist um ungefähr ein 365stel mehr als wirklich eine Drehung der Erde um die eigene Achse. Also allein schon, was ein Tag ist, muss man sich astronomisch anschauen. Da gehört wirklich die Bewegung der Erde um sich selbst und die Bewegung der Erde um die Sonne mit dazu. So, beim Jahr wird es jetzt noch schlimmer. Da haben wir nicht nur zwei verschiedene Jahre, da haben wir drei. Unser Jahr, wie lange dauert eigentlich unser Jahr?
365 Tage.
Ja, aber nicht jedes Jahr, oder?
365,25.
Weil?
Weil jedes vierte Jahr 366 Tage dauert.
Wir brauchen die Schaltjahre, sonst kommt unser Kalender durcheinander. Und weil eben die Tageslänge nicht ganz genau zum Umlauf der Erde um die Sonne passt. Und das mit dem Schaltjahren, das hat ja lang gedauert, bis wir das so richtig gut auf die Reihe gekriegt haben. Früher hat man einfach jedes vierte Jahr sein Schaltjahr gemacht, laufend durch. Das wusste man schon in der Antike. Da gab es schon im Römischen Reich diese Kalenderzählung.
Na, der julianische Kalender nach Gaius Julius Caesar, dem ersten Kaiser. Aber heute verwenden wir doch eigentlich den gregorianischen Kalender, oder?
Ja, und das war deswegen, weil man im 16. Jahrhundert draufgekommen ist, das stimmt schon um 10 Tage nicht mehr. Also die Jahreszeiten sind falsch. Der Frühlingsbeginn, die Zeit, wo man aussehen sollte, die Zeit, wo man ernten sollte, das ist schon um 10 Tage verschoben. Weil das nicht mehr zusammenstimmt und man hat das damals mit den astronomischen Beobachtern schon recht gut sehen können und sie wollten das wieder gerade rücken. Man hatte zu viele Schalttage. Jetzt musste man erst einmal 10 Tage loswerden und da musste es jemand geben, der für die ganze zivilisierte Welt das bestimmen konnte, einfach die Zeit zu ändern.
Das war doch Papst Gregor der 13., oder?
Und Papst Gregor, das war ihm damals so eine mächtige Person in der Welt, dass er sagen konnte, ja, die Astronomen sollen das ordentlich ausarbeiten und ich bestimme dann, welches Datum es wirklich hat. Ja, und ausgehend vom Kirchenstaat, den es damals auch gegeben hat, wurde einfach beschlossen, auf den 4. Oktober 1582 folgt der 15. Oktober. Also 4. Oktober, 15. Oktober. Ist eine super Quizfrage, was geschah am 8. Oktober 1582, denn dieses Datum hat es nie gegeben. Es gibt Daten in der Geschichte, die gab es nie. Alles zwischen 5. und 14. Oktober 1582, das gibt's nicht. Das sind nicht existente Daten, die wurden einfach gestrichen. Zumindest überall, wo die katholische Kirche oder die westliche Kirche Einfluss hatte. Die orthodoxen Kirchen haben gesagt, was da ein Papst sagt, das geht doch uns nichts an. Wir bleiben bei unserem alten julianischen Kalender. Und deswegen feiern zum Beispiel die orthodoxen Christen heute Weihnachten um 14 Tage später, weil ihr Kalender mittlerweile um 14 Tage anders funktioniert. Ja, das sind einfach 14 Tage später hinten dran. Da ist 14 Tage später erst der 25. Dezember.
War das ja damals einfach um 10 Tage kürzer?
Genau, man hat also einfach diese 10 Tage gestrichen, als würde es nicht geben. Also das war tatsächlich dann das Jahr um diese 10 Tage kürzer. Da hat man einfach weggelassen. Hat natürlich gedauert, bis sich das ausgebreitet hat. Also zum Beispiel in Frankreich hat man das dann erst von 10. auf 20. Dezember gemacht. Andere Länder auch erst einige Jahre später. In Bayern zum Beispiel, ja, das war es dann 6. auf den 16. Oktober 1583, also ein Jahr später. Wir sind bei uns in Österreich. Da starteten wir im Jahr 1583, also ungefähr ein Jahr später, da folgte auf den 14. Oktober der 24. Oktober. Beziehungsweise im ganzen Erzherzogtum Österreich für alle Bereiche, da waren wir noch ein Jahr später, 7. Jänner auf 17. Jänner 1584. Am spätesten dran in Europa war übrigens Griechenland, damals auch Königreich. Die hatten das Ganze erst im Jahr 1923 gemacht. Da folgte auf den 16. Februar gleich der 1. März. Da hat man dann schon 13 Tage korrigieren müssen. Was war jetzt der Grund für diese Misere? Eben so viele Schalttage. Und jetzt hat man ein ziemlich kompliziertes System gemacht, dass alle 100 Jahre der Schalttag einfach ausfällt. Also im Jahr 1600, 1700, 1800 und 1900 gab es kein Schaltjahr, obwohl eins dran gewesen wäre, aber alle 400 Jahre ist dann trotzdem wieder eins. Das Jahr 2000 war ein Schaltjahr. Das Jahr 2100 wird wieder keines sein. Und dieses System aus einer Zeit, wo wir nur freihändige Beobachtungen hatten, also wir hatten keine optischen Instrumente, als dieser Kalender gemacht wurde, das war bereits so gut, dass wir den auch heute nicht verändern müssen. Es gibt ja manchmal so Korrekturen um einzelne Sekunden und das war's. Also die haben wirklich ohne Instrumente Astronomie die Beobachtungen so genau gemacht gehabt, dass wir immer noch diesen über 400 Jahre alten Kalender verwenden können. Der funktioniert immer noch perfekt, den werden wir eigentlich nie ändern müssen. So, aber das mit dem Jahr, das ist so eine Sache. Unsere Jahreslänge richtet sich nämlich nach den Jahreszeiten. Man nennt das ein tropisches Jahr. Von Frühlingsanfang bis Frühlingsanfang. Frühlingsanfang ist ja eigentlich auch was Astronomisches. Wir haben das heutzutage immer so 20. 21. März. Und da muss man tricksen, denn der Frühlingsanfang, der hängt davon ab, ja, da muss die Sonne quasi dort stehen, wo der Himmelsäquator ist, also wo quasi die Äquatorebene der Erde ist. Das ist eine bestimmte Position relativ zur Erde. Und das ändert sich mit der Zeit, weil sich die Erde bewegt. Die Erde hat eine sogenannte Präzession. Die Erde ist ein Kreisel, der ein bisschen eiert. Und dadurch ist diese Lage von diesem Himmelsäquator zur Bahn der Sonne immer ein bisschen anders. Und dieser Kreuzungspunkt, das ist ja, da steht nämlich die Sonne beim Frühlingsbeginn, am Kreuzungspunkt zwischen der Bahn der Sonne und diesem Himmelsäquator, der läuft im Laufe von 25.600 Jahren einmal komplett rundherum, weil die Erde eben eiert wie ein schiefstehender Kreisel, der so herumeiert. Und deswegen müssen wir das ständig nachkorrigieren. Das heißt aber wieder, dass eigentlich ein Jahr gar nicht die Zeit ist, bis sich die Erde einmal rund um die Sonne bewegt hat. Das Jahr gibt es aber auch.
Ja, das Jahr gibt es tatsächlich, und zwar heißt es ein siderisches Jahr. Und zwar ist es so an die 20 Minuten länger als dieses tropische Jahr. Und es richtet sich nach der tatsächlichen einmaligen Umrundung der Sonne.
Das heißt, die Erde geht wirklich diese 360 Grad um die Sonne herum. Alle Sterne sind wieder an der gleichen Stelle zu sehen. Und deswegen heißt das auch Sternjahr, siderisches Jahr. Ja, jetzt gibt es aber noch eins. Das heißt, anomalistisches Jahr und klingt am eigenartigsten, ist aber eigentlich auch was Logisches.
Ja, und zwar die dritte Jahresart, wenn man so möchte, das wäre das anomalistische Jahr. Und zwar ist das entsteht dadurch, dass die Erde halt nicht in einer kreisförmigen Bahn um die Sonne sich dreht, sondern in einer elliptischen Bahn. Dadurch gibt es halt auch einen Punkt, der halt der Sonne am nächsten ist. Und nicht wie bei einem Kreis, dass alle Punkte gleich weit weg sind. Und genau die Zeit, bis es braucht, bis es an diesem sonnennächsten Punkt ist, bis die Erde halt wieder an dem sonnennächsten Punkt ist, das ist dann dieses anomalistische Jahr. Und was auch spannend ist, dass all diese Jahresarten so an die 365,25 Tage brauchen. Also die sind schon sehr nah zusammen, aber von der Dauer her sind sie ein bisschen anders.
Eben ein paar Minuten Unterschied kommen da schon zusammen. Warum ist das anomalistische jetzt anders als das siderische? Warum sind das nicht 360 Grad? Weil sich diese Ellipse selber, diese Bahnellipse um die Sonne selber auch wieder dreht. Also stellt sich vor, ihr habt da so ein Ei, so eine eiförmige Bahn und das Ei selber verschiebt sich mit der Zeit rundherum. Die Bahn selber dreht sich also auch mit der Zeit und deswegen ist dieses anomalistische Jahr vom sonnennächsten bis zum nächsten sonnennächsten Punkt eben nicht das gleiche wie eine 360-Grad-Drehung um die Sonne. Ha, Preisfrage, wann ist denn dieser Perihel? Wann im Jahresverlauf sind wir denn am nächsten an der Sonne dran?
Also eigentlich ist im Winter die Erde am nächsten der Sonne und im Winter ist es deshalb so kalt, weil Europa weg von der Sonne gekippt ist und zum Beispiel der Süden der Erde hingekippt ist, wenn man das halt so sehen kann.
Genau, die Jahreszeiten haben ja nichts mit dem Datum eigentlich zu tun, denn im Jänner, und genau da stehen wir Anfang Jänner, der Sonne am nächsten, da haben zwar wir Winter, aber zum Beispiel in Australien oder Südamerika ist das Sommer. Das ist ja für Nordhälfte und Südhälfte der Erde verschieden. Ganz schön kompliziert, wie das mit den Tagen und Jahren eigentlich funktioniert. Da sieht man, Zeit, das ist doch was, wo man schon nachdenken muss, wo es schon schräge Dinge gibt. Es gibt eigentlich einen Ort auf der Erde, wo man sich die Zeit aussuchen kann, wo es irgendwie keine Zeit mehr gibt.
Ja, tatsächlich gibt es den Ort und den gibt es am Südpol und am Nordpol. Und dort gibt es immer ein halbes Jahr Nacht und dann ein halbes Jahr Tag. Und während am Südpol Nacht ist, ist zum Beispiel am Nordpol Tag.
Ja, und Zeit ergibt überhaupt keinen Sinn mehr. Stellt sich immer vor, diese Zeitzonen. Wir haben ja die Welt in Zeitzonen eingeteilt. Alle so ungefähr 30 Längengrad ist eine neue Zeitzone. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid am Südpol, wo genau alle diese Zeitzonen zusammenlaufen. Da könnt's einmal im Kreis gehen und laufst durch alle Zeitzonen durch. Da könnt's jeder macht einen Schritt zur Seite und es ist 5 Stunden später oder so. Also das Konzept Zeit ergibt eigentlich am Pol überhaupt keinen Sinn mehr. Weil man da kann sich die Zeitzone aussuchen, indem man nur ein paar Schritte auf die Seite geht. Das bedeutet, man sucht sich in Wirklichkeit dort einfach eine Zeit aus. Meistens die Zeit vom nächstgelegenen Flughafen, die ist dort wichtig.
Also eigentlich sollte man sich am Nordpol und am Südpol nur seine eigene Zeit aussuchen. Die Zeit vom Universum bleibt ja dort auch gleich. Nur unsere Zeitrichtung bleibt halt anders.
Oh, das ist noch einmal eine spannende Sache, nämlich was ist denn die Zeit im Universum? Da hat man ja auch lange geglaubt, es gibt so eine Zeit, die man einfach nicht aufhalten kann, die fix und immer und überall im Universum gleich vergeht. Aber in Wirklichkeit ist das mit der Zeit im ganzen Universum eine ziemlich komplizierte Angelegenheit.
Today we will prove you wrong. Ihr seid alle falsch. Zeit ist nicht gleich, Zeit ist relativ.
Da müssen wir uns jetzt Zeit nehmen, um das zu erklären. Was meint denn, dass das Zeit relativ ist?
Zeit hängt ab von Gravitation, von der Geschwindigkeit, die du aktuell hast. Zeit vergeht nicht überall gleich schnell.
Und das ist das, was jetzt alles, was jetzt Dinge angeht, die sich im Universum bewegen, die sich auf uns zubewegen, von uns wegbewegen oder die weit weg sind, das wahnsinnig schwierig macht, das zu betrachten. Man hat früher tatsächlich das andere geglaubt, der Zeit, das weiß man ja, Zeit vergeht einfach. Der Albert Einstein hat eine wahnsinnig praktische Definition von Zeit genommen, die dann für seine Relativitätstheorie richtig wichtig geworden ist. Zeit ist das, was Uhren anzeigen. Finde ich cool, denn das ist eine physikalische Definition, eine Messgröße. Ich habe ein Messgerät, meine Uhr, und die zeigt mir was an. Und das ist das, was ich jetzt Zeit nenne. Und ich nehme überhaupt nichts anderes. Ich überlege nicht philosophisch, was Zeit ist, sondern nur, Zeit ist das, was meine Uhr anzeigt.
Aber jede Uhr kann auch verstellt sein. Das heißt, dann ist dann auch die Zeit anders?
Es ist ja nur der Startpunkt verstellt, aber die Geschwindigkeit, wie diese Uhr läuft, die ist trotzdem gleich. Das Vergehen der Zeit wäre im Prinzip gleich. Aber wir werden sehen, so simpel ist die Sache gar nicht. Wenn man das streng durchhält, Zeit ist das, was meine Uhr anzeigt und alle Uhren sind gleichwertig, dann kann man recht anschaulich erklären, wie das mit dieser berühmten Zeitdilatation funktioniert. Was ist denn das eigentlich?
Also Zeit, wie spricht man das aus?
Dilatation.
Die Zeitdilatation beschreibt das unterschiedliche Vergehen der Zeit bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Warum entscheidet die Geschwindigkeit, mit der ich mich bewege, über meine Zeit? Stellt euch eine Uhr vor, so wie es Einstein gemacht hat, eine Lichtuhr. Die besteht aus einem Photon, einem Lichtteilchen. Sagen wir mal, die Lichtuhr ist 30 cm lang. Das Licht pendelt zwischen zwei Spiegeln hin und her. Ein Auftreffer auf einen Spiegel ist ein Ticken der Uhr. Also tick-tack, tick-tack. Für 30 cm braucht das Licht eine Nanosekunde. Also ein Milliardstel einer Sekunde, ist immerhin die Zeit, die das Licht braucht, um 30 Zentimeter zu überwinden. Jetzt fliegt diese Lichtuhr mit immer größerer Geschwindigkeit. Jetzt muss aber dieses Photon plötzlich, wenn diese Lichtuhr sich bewegt, nicht nur einfach gerade nach oben, sondern stellt sich dieses Lichtteilchen vor, das muss jetzt quasi schräg fliegen, bis es wieder den Spiegel trifft. Weil sich quasi dieser Spiegel ja mit der ganzen Lichtuhr seitlich wegbewegt. Es muss also eine Diagonale fliegen und hat einen längeren Weg, bis es wieder tickt. Das heißt, von mir aus gesehen, Wenn ich diese Uhr anschaue, die sich von mir wegbewegt, dauert es länger, bis diese Nanosekunde vergangen ist oder die Zeit vergeht dort langsamer als eine Nanosekunde. Aber Zeit ist relativ. Die Zeit muss für jemanden, der in dieser Lichtuhr drinnen sitzt und sich mitbewegt mit der Lichtuhr, mitfliegt, ganz normal vergehen. Für den bewegt sich das Photon ja nicht schief, sondern gerade nach oben. Ich kann mir nämlich aussuchen, was ich mir als ruhend, als nicht bewegt vorstelle. Also es gibt keine absolute Ruhe im Universum. Ich kann jeden Punkt nehmen und sagen, das ist jetzt mein Ruhepunkt, davon gehe ich aus. Und für mich vergeht ganz normal eine Nanosekunde, weil da fliegt dieses Photon ja ganz gerade nach oben und nicht schräg. Also für mich vergeht eine Nanosekunde ganz normal, aber jemand, der mir von außen zuschaut, wie ich vorbeifliege mit meiner Lichtuhr, der sieht, dass meine Zeit langsamer vergeht, dass meine Nanosekunde länger dauert als seine Nanosekunde. So eine bewegte Uhr braucht länger, bis sie einmal tickt. Also bewegte Uhren, das hat Einstein mit anschaulichen Modellen gezeigt, gehen langsamer. Das ist in einem Podcast jetzt ziemlich schwierig zu erklären, wenn man keine Bilder dazu hat. Ich werde was verlinken, wo man sich das anschaulich anschauen kann. Aber der Clou ist eben, man kann gar nicht sagen, was ruht im Universum und was bewegt sich. Man kann das sogar schön in eine Zeichnung eintragen. Da gibt es so Raum-Zeit-Diagramme und da kann man Weltlinien einzeichnen. Eine wunderbare Idee, die der Physiker und Mathematiker Minkowski hatte. Das sind die Minkowski-Diagramme. Die sind eigentlich ganz einfach. Ich habe da so eine X-Achse, eine Y-Achse. Die Y-Achse, das ist meine Zeit. Wie schnell vergeht die Zeit? Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. Er hat noch einen speziellen Trick gemacht, Minkowski. Der hat Zeit als Strecken eingetragen. Er hat gesagt, gut, ich habe ja die Lichtgeschwindigkeit. Die ist immer gleich groß. Immer diese 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und in einer Sekunde kommt das eben genau 300.000 Kilometer weit. Und in zwei Sekunden 600.000 Kilometer. Ich kann also diese Strecken als meine Zeiteinheit nehmen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Lichtgeschwindigkeit wirklich immer gleich ist.
Mari, du hast natürlich recht. Wir reden von der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Wenn Licht jetzt durch Wasser durchgeht oder durch Glas oder auch nur durch die Atmosphäre eines Himmelskörpers, dann wird Licht langsamer. Aber jetzt geht es wirklich um diese Lichtgeschwindigkeit durch das Vakuum, durch den leeren Raum. Und das ist eine fixe Zahl. Übrigens, egal was man tut, wenn du eine Taschenlampe in die Hand nimmst und läufst mit der Taschenlampe geradeaus, könntest du ja glauben, jetzt ist das Licht schneller. Die Lichtgeschwindigkeit plus die Geschwindigkeit, mit der du läufst, funktioniert aber nicht. Das Licht bleibt trotzdem gleich schnell, hat trotzdem nur diese 300.000 Kilometer pro Sekunde. Du könntest sogar das Licht auf die Spitze deiner Rakete setzen und dann beschleunigen, bis du 90% der Lichtgeschwindigkeit hast. Dann würde jemand auf der Erde das Licht immer noch nur mit Lichtgeschwindigkeit von der Rakete weggehen sehen. Also das wird sich quasi nur ganz langsam von der Rakete wegbewegen. Jemand in der Rakete wird es aber ganz normal weggehen sehen mit den 300.000 Kilometer pro Sekunde. Egal wo man relativ ist, sieht man immer die Lichtgeschwindigkeit als normal 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist irgendwie total schräg, oder? Also wir von der Erde würden sehen, dass sich der Lichtstrahl nur ganz langsam von der Rakete wegbewegt. Nur mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit und von der Rakete aus geht er ganz normal weg, weil dort in der Rakete entsprechend die Zeit anders vergeht. Also Zeit und Geschwindigkeit, das ist so verknüpft in unserer Raumzeit, in unserem Raumzeitkontinuum, dass man das nicht ganz trennen kann. Und das ist die Idee dieser Weltlinien. Man hat also Y-Achse ist die Zeit. Auf der X-Achse, da haben wir den Weg. Wir haben nur eine Raumdimension. Der Witz der Sache ist jetzt, der Weg durch die Raumzeit ist immer gleich lang. Also man kann sich entweder schnell durch den Raum bewegen, aber dann gibt es diese Zeitdilatation, dann vergeht für dich nur wenig Zeit. Oder man kann das Ganze steiler machen, dass man sich schnell durch die Zeit bewegt. Dann kannst du dich aber gleichzeitig nur mit wenig Geschwindigkeit durch den Raum bewegen. Wenn man steht, dann bewegt man sich nur durch die Zeit. Und sobald man sich bewegt, bewegt man sich langsamer durch die Zeit. Und wenn man sich mit maximaler Geschwindigkeit durch den Raum bewegt, und das ist die Lichtgeschwindigkeit, dann würde für uns die Zeit stillstehen. Das ist das Verrückte mit der Zeit. Je dichter man an der Lichtgeschwindigkeit ist, desto langsamer vergeht die Zeit. Und zwar beliebig langsam. Wenn wir extrem beschleunigen könnten auf 99,99999999% der Lichtgeschwindigkeit, dann könnten wir in unserer Lebenszeit bis zur Andromeda-Galaxie fliegen. Die ist zwar 2,5 Millionen Lichtjahre weg, aber für uns vergeht dann die Zeit so langsam, dass sich das ausgeht. Zeit im Universum, Zeit und Geschwindigkeit ist so miteinander verknüpft, dass wir das so eigentlich nicht richtig gut verstehen können.
Aber genauso wie die beiden verknüpft sind, sind doch auch sicher Zeit und Schwerkraft verknüpft, oder?
Das hat sich der Einstein auch gedacht. Wenn das so ist, wie er so 1905 herausgefunden hat in seiner sogenannten speziellen Relativitätstheorie, wie ist denn das dann mit Beschleunigungen und auch die Schwerkraft ist eine schwere Beschleunigung. Wie ist denn das mit beschleunigten Systemen? Wenn etwas schneller wird oder langsamer wird, dann wie ist das speziell mit der Gravitation, mit der Schwerkraft. Das ist jetzt ein bisschen eine sehr viel kompliziertere Theorie, aber er hat dabei herausgefunden, dass auch die Schwerkraft einen Einfluss darauf hat, wie schnell Zeit vergeht. Nämlich unter Schwerkrafteinfluss, unter Gravitationseinfluss vergeht die Zeit langsamer. Für uns vergeht die Zeit langsamer, wie zum Beispiel für die Uhr auf einem GPS-Satelliten. Da vergeht die Zeit schneller. Die Uhren auf GPS-Satelliten müssen quasi falsch getaktet sein, weil sie in einer anderen Geschwindigkeit laufen. Weil die GPS-Satelliten sind so weit weg von der Erde, dass sie weniger Schwerkraft spüren und dort die Zeit anders vergehen. Ganz besonders extrem wird es, wenn man einem schwarzen Loch nahe kommt. Das hat eine gewaltige Gravitation. Und wenn man sehr dicht an einem schwarzen Loch ist, vergeht die Zeit also wirklich sehr viel langsamer bis zum Ereignishorizont. Wir haben ja schon öfter über schwarze Löcher gesprochen. Da diese Grenze, wo Licht nicht mehr vom schwarzen Loch entkommen kann und von außen betrachtet, bleibt alles am Ereignishorizont stehen, weil dort vergeht keine Zeit mehr. Der Ereignishorizont eines schwarzen Loches ist der Punkt, an dem Zeit nicht mehr vergeht. Da stoppt die Zeit. Wenn man da sein könnte, bleiben könnte, wäre man in der Zeit eingefroren. Allerdings nur von außen gesehen, wenn man wirklich dort ist, hat man sein eigenes Bezugssystem und fällt in seiner ganz normalen Zeit ins schwarze Loch hinein. Spaghettifiziert, wie wir schon einmal besprochen haben, ist ja nicht so eine nette Sache, in ein schwarzes Loch hineinzufallen. Eines der coolen Sachen in der Astronomie mit der Zeit ist, wie wir mit Zeit umgehen können. Denn wenn wir ins Universum hinausschauen, dann schauen wir eigentlich immer live in die Vergangenheit. Wir sehen ja alles, wie es früher ausgesehen hat. Wenn wir zum Mond schauen, sehen wir den Mond, wie er vor 1,3 Sekunden ausgeschaut hat. Denn so lang braucht das Licht vom Mond bis zur Erde. Wir sehen ihn nie quasi, wie er jetzt ist. Wenn wir zur Sonne schauen, dann sehen wir, wie sie vor 8 Minuten und 20 Sekunden ausgesehen hat.
Und wie würde das dann ausschauen? Also ich habe mal gehört, das Universum dehnt sich schneller aus als das Licht. Würde es heißen, dass wir theoretisch 14,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen können, obwohl das Licht nur 13,8 Milliarden Jahre bräuchte? Also ob wir da vielleicht weiter in die Vergangenheit sehen könnten, als es möglich wäre, theoretisch gesehen?
Oh, da wird das Ganze jetzt noch schlimmer. Wenn wir nämlich die Ausdehnung vom Universum noch mit berücksichtigen, wird das Ganze noch viel verrückter. Wenn jetzt oft gesagt wird, ja, okay, wir haben eine Galaxie entdeckt, die ist 12 Milliarden Lichtjahre weg, dann meint man ja meistens, das Licht hat 12 Milliarden Jahre gebraucht, bis es bei uns ist. Jetzt ist das Ganze aber so, vor 12 Milliarden Jahren wäre das Universum noch viel kleiner. Da war diese Galaxie ja noch viel, viel näher bei uns dran. Aber stellen wir uns einmal auf den Standpunkt eines frisch geborenen Photons, das jetzt aus dieser Galaxie herauskommt, wurde gerade vom Stern ausgestrahlt und fliegt jetzt Richtung zukünftiges Sonnensystem. Da ist zu dem Zeitpunkt ja noch nichts. Und das ist vielleicht zu dem Zeitpunkt nur, sagen wir mal, 2 Milliarden Lichtjahre weg. Aber das Universum dehnt sich aus. Und während das Photon unterwegs ist, wird der Weg immer länger und länger und länger, weil sich das Universum ja ausdehnt. Also stellt sich vor, Das Photon ist so wie eine Ameise, die auf einen Luftballon läuft, und die Expansion des Universums ist eben der Luftballon, der gerade von jemandem immer aufgeblasen wird. Ich starte zwar zu einem Punkt, der gar nicht so weit weg ist, aber während ich laufe, wird die Strecke immer länger und länger und länger, und im Endeffekt brauche ich 13 Milliarden Jahre, bis ich dort bin, obwohl das vorher nur 2 Milliarden gewesen wären. So ungefähr ist das mit Zeit und Entfernung im Universum. Die Zeiten, die wir sehen, wir schauen immer tief in die Vergangenheit hinein und wir können dann eigentlich gar nicht mehr vernünftig sagen, wie weit ist denn das weg. Wir können sagen, das Licht hat 13 Milliarden Jahre gebraucht, das sieht man an dieser Rotverschiebung, aber das war viel näher, als das Licht auf den Weg gegangen ist. Und dann, wenn wir das Licht sehen, dann ist ja diese Galaxie schon viel weiter weg als diese 13 Milliarden Jahre. Das Universum hat sich ja weiter ausgedehnt. Und es gibt dann tatsächlich Stellen im Universum, um nach Hadi, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt Stellen im Universum, die sind so weit weg, dass dieses Photon, wenn es sich auf den Weg macht, uns nie mehr erreichen wird. Weil der Weg zwischen uns und ihm wird so viel mehr, dass Lichtgeschwindigkeit nicht reicht, um den Weg zu überwinden. Pro Jahr verlängert sich das um mehr als einem Lichtjahr, und dann kann dieses Lichtteilchen, dieses Photon nie mehr zu uns kommen. Und das ist dann ein Teil des Universums, der von uns immer unsichtbar bleiben wird. Also es gibt eine Grenze des für uns sichtbaren Universums aus Zeitgründen.
Das heißt, wir werden nie das ganze Universum sehen?
Genau, es gibt eine Grenze, die das für uns sichtbare Universum mit dem Unsichtbaren trennt, und die wird sogar immer ärger. Also es gibt Galaxien, die wir jetzt noch sehen können, die wird man in Zukunft quasi von uns aus nicht mehr sehen können.
Erst einmal theoretisch, wenn die Ausbreitung des Universums stoppen würde, könnten wir irgendwann das ganze Universum sehen. Aber ich hätte eine Frage, wie weit ist das entfernteste Objekt, das wir je gesehen haben?
Wenn das Universum stoppen würde, dann würden wir, wenn wir lange genug leben, da irgendwann einmal alles sehen können. Richtig. Wenn ich das Universum zusammenziehen würde, wäre es dann völlig verrückt, weil dann wären die Objekte viel näher, als wir sie sehen, weil sie quasi dem Licht hinterher sausen würden. Und das entfernteste Objekt, das wir je gesehen haben, wo das Licht am längsten gebraucht hat, um bis zu uns zu kommen, bis jetzt, ist nicht als normales Licht zu uns gekommen, sondern als Mikrowellenstrahlung, weil das Universum hat sich seit der Ausstrahlung um das 1300-fache gedehnt. Und diese Strahlung wurde theoretisch vorhergesagt und zufällig entdeckt.
War das nicht, wie zwei Leute versucht haben, irgendwie so eine Radiostelle aufzubauen oder so?
Perfekt, ja. Das war die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung, die ja genau Mikrowellenstrahlung ist. Das ist das älteste Licht aus dem Universum tatsächlich, das wir detektieren konnten. Und da haben wir eine sogenannte Rotverschiebung vom 1300-fachen.
Also es wurde ja vorhin gesagt, wenn das Universum stoppen würde, sich auszudehnen, dann könnten wir irgendwann das ganze Universum sehen. Weil wie geht das? Weil uns wird ja immer gesagt, das Universum ist unendlich groß und so. Und wie geht es, dass man das ganze Universum sieht, wenn es unendlich groß ist?
Also wenn sich das Universum zusammenziehen könnte, wäre es dann wahrscheinlich nicht unendlich groß. Ob es unendlich groß ist oder endlich groß ist, das hängt tatsächlich vom Omega-Faktor ab, also von der Krümmung des Universums. Da würde man dann ziemlich tief jetzt in die Kosmologie reingehen müssen. Es gibt, je nachdem, wie ein bestimmter kosmologischer Wert ist, die Möglichkeiten eines unendlichen Universums oder eines endlichen Universums. Es ist übrigens trotzdem immer grenzenlos. Es hat nie eine Grenze. Wenn du es komisch findest, dass was unendlich sein kann, aber trotzdem keine Grenze haben, nimm mal einen Kreis. Du kannst unendlich lange den Kreis entlang fahren. Du kommst an keine Grenze vom Kreis. Und der hat trotzdem einen bestimmten Umfang, den du ausrechnen kannst. Also es gibt Dinge, die haben keine Grenze, die hören nicht auf, aber sind nicht unendlich groß.
Heißt das auch, wir können Sachen gesehen haben, aber sie noch nicht mal, aber nicht erkannt haben, dass es so alt ist?
Theoretisch ja, ja. Es ist bei manchen Dingen ist es schwierig herauszufinden, wie alt das wirklich ist. Wir können ja nicht nur schauen, wie stark wurde das Licht gedehnt. Also wie lange hat das Licht gebraucht, um bis zu uns zu kommen bei den extrem weit entfernten Dingen? Und da müssen wir dann irgendwie herausrechnen, wie alt es ist. Da gibt es eine Formel, die Formel der Hubble-Konstante und der Zeitdehnung, der Hubble-Entfernung. Ich kann die Formel gerne in die Shownotes stellen. Wenn man es einmal verstanden hat, kann man damit aus der Rotverschiebung die Entfernung und damit die Zeit, die Lichtlaufzeit rausrechnen. aber die hängt genau genommen auch von kosmologischen Modellen ab. Und es ist dann wirklich eine ziemlich schwierige Angelegenheit, wirklich rauszufinden, was wie lange her ist. So viel bis zu dieser Zeit, zu unserem großen Thema der Zeit.
Das Kepler-Astrolexikon.
So, die Stephanie ist heute unsere Glücksfee für unser Astro-Lexikon-Thema. Wir haben noch viele Karten, aus denen wir ziehen. Was wird's heute?
Der Mond.
Okay, zum Mond fällt jedem von euch was ein, oder? Aber eigentlich steht da nicht der Mond, da steht einfach nur Mond drauf. Was fällt dir spontan zum Mond ein?
Also, wenn ich das Wort Mond höre, denke ich sofort an den Mond, der um die Erde kreist.
Sie kreisen um Himmelskörper, zum Beispiel Asteroiden oder Planeten und so.
Mit der Apollo 11 landeten zum ersten Mal Menschen am Mond.
Und hoffentlich bald wieder, obwohl wir ja glauben, oder ich ja glaube, dass es nicht noch ein Jahr oder zwei Jahre, sondern eher noch mindestens 4-5 Jahre dauert, werden wir sehen.
Der Saturn und der Jupiter haben zum Beispiel sehr viele Monde. Monde müssen um Planeten kreisen.
Und es müssen natürliche Himmelskörper sein. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Satellit um uns fliegt, ist zwar auch ein Trabant, aber es ist nicht natürlich, also wird es nicht als Mond gezählt.
Damit haben wir schon ganz gut abgesteckt, oder? Also wir haben natürliche Himmelskörper, die um andere Himmelskörper kreisen. Ob das jetzt wirklich Planeten sein müssen, das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig heraus.
Theoretisch gesehen schon, weil sonst wären wir auch auf einem Mond, weil wir ja auch um einen Himmelskörper kreisen. Also muss man da auch ein bisschen aufpassen.
Ja gut, was um Sterne kreist, nennen wir Planeten oder Zwergplaneten oder Asteroiden oder Kometen, je nachdem, woraus sie bestehen, wie groß sie sind, ob sie ihre Umlaufbahn freigeräumt haben und was es da alles für Definitionen gibt. Ja, aber alles, was um Sachen kreist, die keine Sterne sind, sind schon Monde genannt worden. Also die Frage ist, können Monde Monde haben?
Theoretisch ja, praktisch keine Ahnung. Weil ein Mond ein Himmelskörper ist, welcher um einen anderen Himmelskörper, abgesehen von Sternen, sich bewegt, könnte ein Mond dann einen Mond haben, also ein Mond-Mond von einem Planeten und ein Mond von einem Mond.
Also im Prinzip glaube ich, würde das gehen. Den würde man Mond nennen. Also wenn wir uns vorstellen, der Ganymed hätte noch, der ist ja ziemlich groß. Der Ganymed, das ist der Jupiter-Mond und der ist ja größer als der Merkur. Und wenn um den Ganymed jetzt der über 5000 Kilometer Durchmesser hat, jetzt noch irgendwas kreisen würde von, was weiß ich, 200 Kilometer Durchmesser, dann würde man das sicher einen Ganymed-Mond nennen. Also Monde können Monde haben. Sogar Asteroiden können Monde haben. Also wenn ein Asteroid um einen anderen kreist, dann nennt man das momentan auch den Mond eines Asteroiden. Da gibt es dieses berühmte Beispiel da, wo diese Dartsonde reingekracht ist. Der Dimorphos, der hat früher den Scherznamen Didymoon gehabt, nämlich der Didymoon. Der Didymos ist nämlich der relativ große Asteroid, um den ein anderer Asteroid kreist und den hat man dann Didymoon genannt. Der wurde dann offiziell umbenannt, weil man eben diese Dartsonde auf dem reingedonnert hat, der eine zweite Gestalt der Umlaufbahn hatte und darauf bezieht sich Dimorphos, die zweite Gestalt der Umlaufbahn. Das Einzige, was ziemlich ungeklärt ist, ist, wie groß muss eigentlich so ein Himmelskörper sein, dass er als Mond zählt. Das Einzige, was ungeklärt ist, ist, wie groß eigentlich so ein Mond sein muss, dass man ihn noch Mond nennt. Denn reichen 100 Kilometer, 10 Kilometer, 1 Kilometer, was ist mit einem Staubkorn, das zum Beispiel um den Mars herumkreist? Ist das jetzt noch ein Mond? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Wenn das so wäre, dann hätte der Saturn ja Milliarden von Monden, denn der hatte die Ringe. Und diese Ringe bestehen ja aus allen möglichen Brocken von ein paar Meter bis runter bis zu ein paar Millimeter aus vor allem Eis. Sind das jetzt lauter Monde? Eher nicht, oder? Aber tatsächlich gibt's keine Definition dafür, was man jetzt noch Mond nennt und was nicht. Das bleibt dann eher dem eigenen Gefühl vorbehalten.
Weil bei Mars sind es ja auch technisch gesehen zwei Staubbrocken, welche ihn umkreisen. Sie sehen eher aus wie Kartoffeln anstatt von runden Objekten, die irgendwie Sinn machen.
Ja, Phobos und Deimos, das dürften ja auch wirklich zwei eingefangene Asteroiden sein. Ja, das wäre also ein Punkt, dass man sagt, okay, man nennt nur das einen Mond, was rund ist, also was sich im hydrostatischen Gleichgewicht befindet. Da würden aber ziemlich viele Monde rausfallen, die man jetzt Monde nennt, die eben nicht so kreisförmig sind, sondern die einfach zu klein dafür sind. Damit so ein Körper kreisförmig, also kugelförmig wird, muss er ja doch ziemlich viel Masse haben. Wenn er schwer genug ist, dann wird er automatisch in Kugelform gepresst, aber viele Himmelsobjekte sind dafür einfach nicht schwer genug.
Weil für mich würde es gar keinen Sinn machen, wenn man einfach sagt, ja, Deimos und Phobos, das sind random Sachen, passt Mond und die Ringe vom Jupiter, vom Saturn eigentlich nicht. Weil das sind ja auch random Brocken, die halt um ihn fliegen. Das
aber viel, viel kleiner. Ein Meter oder weniger.
Gibt es eine Größendefinition bei Monden?
Na, eben nicht. Aber mittlerweile haben die Astronominnen und Astronomen wirklich Bammel davor, noch irgendeine Definition zu machen, nachdem 2006 die Planetendefinition dermaßen schief gegangen ist, will sich keiner mehr an die Frage Definitionen rantrauen. Also es ist ja nicht nur so, dass Monde nicht definiert sind. Es ist auch nicht definiert, was eine Galaxie ist zum Beispiel. Also es gibt für die meisten Sachen keine klaren Definitionen.
Ist es denn bei der Planetendefinition wirklich so schief gegangen? Weil eigentlich ist es nur passt Größe fertig. Ich meine, wenn es so viele Planeten gibt, die ähnlich groß wie Pluto sind und die alle als Planet gezählt werden würden, dann wäre der Katalog der Planeten, keine Ahnung, unendlich lang oder so.
Ja, deswegen haben sie versucht, eine Definition zu machen, dass ein Planet was alles sein muss?
Groß und um einen Stern kreisend.
Er muss so groß sein, dass er kugelförmig ist. Man sagt im hydrostatischen Gleichgewicht, also durch seine eigene Drehung darf er sich ein bisschen abplatten, das ist kein Problem. Dann muss er natürlich einen Stern umkreisen und er muss seine Bahn von anderen Himmelskörpern weitgehend freigeräumt haben. Er muss seine Bahn dominieren, sagt man. Er muss also genug Masse haben, dass er nicht, was weiß ich, Teil des Asteroidengürtels ist oder so. Und wir haben ja zwei große Asteroidengürtel im Sonnensystem, den normalen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und den Kuipergürtel, der ungefähr da ist, wo der Pluto ist, und das hat dem Pluto seinen Planetenstatus gekostet. Was da schiefgegangen ist bei der Definition, eigentlich haben wir nur 5 erklärte Zwergplaneten bis jetzt. Aber eigentlich müsste es Dutzende solcher Zwergplaneten geben. Wir haben viele 10 solcher Objekte gefunden, die diesen Zwergplanetenstatus haben. Groß genug, dass sie ungefähr kugelförmig sind, kreisen um die Sonne, aber sind eben nicht, aber haben ihre Bahn nicht freigeräumt. Also sind Teil von einem größeren Gürtel.
Aber ist eigentlich die neue die Planetendefinition nicht eine Lösung, damit die Liste halt nicht unendlich lang wird? Damit
ja, schon.
Man halt eine Unterscheidung hat, dass man das ein bisschen separieren kann?
Ja schon, aber die Liste ignoriert jeder. Wir hätten schon 40, 50, 60 Zwergplaneten. Wir werden sie einfach nicht dazu erklärt. Die Kategorie Zwergplanet ist einfach gestorben. Gut, soviel zum Astrolexikon.
Das war die 60. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du zugehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, erzähl anderen, dass es diesen Podcast gibt. Schreib uns einen freundlichen Kommentar oder schreib uns gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst.
Weiteres Material zum Thema unserer Folgen findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Kepler-Sternwarte zum Beispiel auf Facebook, auf Instagram und auch auf Bluesky. Und alle Links dazu findest du in unseren Shownotes.
Wir gehen jetzt in unsere Sommerpause. Die nächste Folge gibt es dann im Oktober im neuen Astronomiekurs des neuen Schuljahres.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.